Wer in den Kalender reingeschaut hat, hat festgestellt, dass heute Ewigkeitssonntag ist. Früher hieß der mal Totensonntag. Ewigkeit klingt immer besser. Ne? Das ist nicht der Grund, warum heute Morgen der Hoffnungslandchor singt. Die singen ja normalerweise bei Beerdigungen. Ja? Das ist schön, das ist so ein gemeindeübergreifendes Chorprojekt. Und das ist immer sehr schön, auch bei den Beerdigungen, berührt auch die Menschen meistens sehr. Wir sind ja auch froh, dass es auch mal andere Anlässe gibt zum Singen, oder? Gell? Und dass man auch einfach mal, also bei der Beerdigung Gott ist der Grund, mal unserer Freude zu singen, ist wahrscheinlich ein bisschen seltsam, aber heute Morgen das von vollem Herzen singen zu können, ist doch gut und tut uns all gut. Es ist Ewigkeitssonntag und wir haben seit langem diese Serie gemacht, das Kapital hieß die, da ging es um die Frage, wie gehen wir um mit unserem Besitz, mit unserem Eigentum, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, die möchte ich heute irgendwie zum Ende bringen und habe seit langem deswegen so als Arbeitstitel für diese Predigt gehabt, Planen für die Ewigkeit, passend zum Ewigkeitssonntag. Der offizielle Titel der Predigt heißt jetzt, kommt der da vorne auch, kriegen wir das hin? Keine Ahnung, genau. Wenn er dann kommt, irgendwann heißt er YOLO. Der steht ja auf eurem Zettel. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, ob es irgendwelche Leute gibt heute Morgen, die Ahnung haben, was YOLO heißt. Ja, meine Frau, der habe ich es verraten. Es gibt ein paar Einzelne, die sind eher jugendlich. Das war mir eigentlich ganz klar. Wer im Internet unterwegs ist, der kennt die Sprache vom Internet, vom Chatten, wo ganz viel abgekürzt wird, wo dann irgendwelche Abkürzungen um sich geworfen werden, wie Roffel, das heißt, ich roll mich auf dem Boden rum vor Lachen, oder LOL, das heißt, ich lache laut oder so. Da muss man das nicht immer schreiben, und wenn man sich nur per Tastatur unterhält, dann sieht der andere ja nicht. Dann kriegt er das ja nicht mit, ob man jetzt gerade lacht oder das eher ganz ernst nimmt, ob man den Witz verstanden hat oder nicht. Deswegen gibt es solche Ausdrücke. Und mit der Zeit haben sich immer mehr solche Abkürzungen entwickelt. Ich habe diese Woche in der Zeitung gelesen, das sei also kein Zeichen davon, dass die Sprache zerfällt, wie manche das befürchten, sondern das sei ein Zeichen dafür, dass die Jugend besonders kreativ mit Sprache umgehen kann. Ja, ist doch auch mal gut. Ja? Und dann kam vor kurzem auf WhatsApp, habe ich dann zum ersten Mal eine Nachricht gekriegt, da stand YOLO drin. Und ganz ehrlich, da musste ich auch erstmal googeln, was das jetzt eigentlich heißt. Ja? YOLO ist eine Abkürzung für einen englischen Satz, der heißt You only live once. Auf Deutsch, man lebt nur einmal. Ja? Da hat dann irgendjemand was ganz Verrücktes gemacht und andere haben das ein bisschen bestaunt, dass der sich das traut. Naja, und dann war die Antwort YOLO. Man lebt ja nur einmal. Und die Idee war so, und wenn man das am Schluss nicht gemacht hat, dann bereut man es vielleicht und sagt, man hätte die doch bloß. Ja? Das so im Rückblick, ja, wünscht man sich ja vielleicht manchmal, ne? Auch wenn ich nur mal 10 Jahre jünger wäre, ne? Also hätten wir damals nur, aber naja, jetzt ist es zu spät und so. YOLO, man lebt nur einmal. Und YOLO, die Idee von YOLO ist so ein bisschen zu sagen, wenn ich am Ende meines Lebens dann einen Strich drunter ziehe und so mal mein Leben so aufaddiere, so, was kommt dann eigentlich raus in der ganzen Sache? Was steht unterm Strich? Werde ich dann sagen, ja, gut, passt. Ja, bin zufrieden mit der ganzen Sache. Oder werde ich dann sagen, oh Mann, alles vermasselt, völlig verpeilt, total daneben, das Ziel verfehlt, vielleicht kommt da gar nichts, vielleicht steht da dickes Minus, vielleicht steht da so viel, wo ich mir wünschen würde, ich könnte es nochmal grad biegen, aber dann rennt die Zeit davon, was kommt am Schluss raus? Man könnte auch ganz anders sagen, so am Ewigkeitssonntag, was steht denn mal auf meinem Grabstein? Na gut, in Deutschland steht meistens bloß der Name drauf. Ja? Aus anderen Ländern kennt man das, dass da zum Teil noch ein bisschen was draufsteht übers Leben von der Person. Ja? So, was weiß ich, er war ein guter Vater und Ehemann oder sowas, steht dann da auf dem Grabstein. Ja? Aber das muss man natürlich auch draufschreiben können. Ja? Vielleicht gibt es am Ende meines Lebens gar nichts, was man da draufschreiben könnte. Oder nur Sachen, wo dann die andere sagen, oh, das lassen wir vielleicht besser weg. Ja, sind wir mal nett und schreibe das nicht drauf oder so. Was kommt denn am Schluss? Was bleibt denn? Und dann reden wir in der Serie darüber, die heißt das Kapital, wo es ganz konkret um Besitz geht, um materielle Dinge. Und da könnte man ja auch mal fragen, wie ist es dann am Ende von YOLO? Ja, also wenn ich da mal den Strich ziehe, also, und damit meine ich nicht, was ist am Ende meines Lebens noch auf meinem Konto drauf, sondern damit meine ich, was werde ich am Ende meines Lebens sagen über meinen Umgang mit diesen Dingen? vielleicht ist ja unterm Strich dann eine ganze Menge auf meinem Konto drauf. Ja? Und vielleicht werde ich sagen, ach, hätte ich bloß nicht so viel Geld gesammelt. Vielleicht hätte ich mehr ausgeben. Ja? Vielleicht ist ja ganz wenig drauf und ich werde sagen, oh, hätte ich bloß ein bisschen mehr gespart. Ja? Wäre ein bisschen verantwortlicher umgegangen mit dieser. Vielleicht lohnt es sich ja jetzt mal drüber nachzudenken, über das unterm Strich am Ende des Lebens. Und dann gehe ich als Christ noch einen Schritt weiter. Denn als Christ habe ich verstanden, dass das Ende des Lebens eben nicht das Ende von allem ist, sondern das Leben mit Jesus Christus an dieser Schwelle mit Grab dann nicht zu Ende geht, sondern eigentlich erst nur richtig anfängt. Dass es das ewige Leben gibt, wo es weitergeht. Und dann erweitert sich plötzlich mein Horizont ein bisschen. Ja, man sagt, man kann nichts mit ins Grab nehmen. Ja, aber die Frage ist, und wenn doch? Wenn es möglich wäre, irgendwas auch über diese Schwelle mit zu transportieren, dann würde ich am Ende vielleicht schon dastehen und sagen, Mann, ich habe immer nur geguckt, dass ich auf dieser Seite genug habe. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ich habe das nicht kapiert, dass es Dinge gibt, die vielleicht über diese Schwelle drüber gehen und ich habe immer bloß die andere gesammelt. Na, ich dachte, YOLO, naja, solange es in diesem Leben passt, ist ja alles in Ordnung. Und dann redet Jesus über Schätze im Himmel sammeln bei Gott und ändert meine ganze Planung plötzlich, bringt das alles durcheinander. Ich habe das alles schön ausgerechnet, dass mir es langt bis zum Schluss. Und dann ist der Schluss nicht mehr der Schluss. Und da stimmt es nicht mehr. Was mache ich dann damit? Man sagt von manchen Prediger, die würden Antworten geben auf Fragen, die keiner stellt. Ich dachte mir, ich mache das heute Morgen mal anders und ich stelle einfach die Frage und die Antwort müsst ihr selber finden. Ja? Und da wäre die erste Frage vielleicht, wo investiere ich eigentlich in meinem Leben? Da sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Also ihr merkt, das mit der Diebe war offensichtlich ihr Thema zur Zeit Jesu, ist auch bekannt so. So mit Sicherheit war es damals ja noch nicht so arg groß. Ja? So auf dem Land, die einfache Häuser, die bestanden aus irgendwelchen Holzkonstruktionen, die man dann ganz dick mit Äste ausgefüllt hat und dann von alle Seiten kräftig mit Lehm zugemacht hat. Im Haus gab es meistens nur ein großer Raum, wo alles drin war, so ein bisschen abgestuft, so auf dem unteren Level dann die Tiere bei Nacht, wenn es kalt war, auf der oberen Ebene hat man dann auch geschlafen. Und dann gab es einen kleinen zusätzlichen Raum in den meisten Häusern, das war so an der hinteren Rückwand, war der Vorratsraum. Ja, wo man so im Grunde nochmal alles aufbewahrt hat, was es halt aufzubewahren gab. Das Problem ist nur, von außen war der natürlich dann jetzt nur hinter so einer Lehmwand. Also da durchzukommen ist nicht wirklich schwierig, ja. Da braucht man ein bisschen Werkzeuge, eine gute Schaufel und eine Säge und dann ist man da ganz schnell durch die Wand. Und da kann die Familie da direkt vor der Tür schlafen zum Vorratsraum. Wenn einer von hinten reinkommt, dann ist nachher trotzdem alles weg. Und das ist öfters mal passiert in dieser Zeit. In der Stadt, wo die Häuser aus Stein waren, war es gar nicht unbedingt besser. Die Räuber waren ganz schön erfinderisch, damals wie heute. Die haben, wenn es sein muss, einmal einen Tunnel gegraben, um unter der Wand durchzukommen, wenn man nicht durch die Wand durchkommt. Ja? Und dann dachtest du bist hier sicher und hast dein Geld dahinter schön versteckt und verriegelt und verrammelt und dann kommst du rein und es ist bloß noch ein großes Loch im Boden. Ja? Und selbst wenn dein Haus sicher war, dann war das immer noch so eine Sache, weil es gab ja nicht bloß die illegalen Diebe, sondern es gab auch die legalen. Das römische Steuersystem war ganz anders aufgebaut wie unseres. Und dem Steuerverwalter von der ganzen Provinz, der hat halt eine Vorgabe bekommen, wie viel er einzusammeln hat in diesem Jahr. Dem hat man nicht gesagt, wie viel von wem er nehmen soll. Das war egal. Hauptsache, der bringt am Schluss die richtige Summe. Ja? Und es kann halt sein, dein Geld war die ganze Zeit immer sicher und jetzt bist du mit einem Geldbeutel in der Stadt unterwegs und dann kommt so ein Steuereintreiber und sagt, du, was hast du denn da dabei? Komm, das nehme ich gleich mal mit hier, das ist jetzt Steuer. Ja? Und dann durfte der das auch noch. Ja, der konnte nichts sagen mit von wegen, mal auf meiner Steuererklärung steht was anderes oder sonst was, sondern der durfte das einfach. Dann war das Geld auch wieder weg. Das heißt, man musste sich zur Zeit Jesus schon überlegen, was macht man eigentlich mit seinem Geld? Und es gab da verschiedene Möglichkeiten. Die eine haben es beim Geldwechsler investiert. Das war eine gute Sache. Das war so die Bank der damaligen Zeit. Und das hat sich unter Umständen gelohnt, weil je nach Vertrag konnte man in der damaligen Zeit durchaus mal Zinserträge von zwischen 50 und 60% bekommen. Oh, die Bank geht ja auch noch gar nicht. Ne? Also ich rede nicht von 0,5 bis 0,6%, ja, sondern die Null ist hinter dran. 50 bis 60%. Das hat sich gelohnt. Außer man hat einen schlechten Geldwechsler verwischt, ja, der dann mit dem Geld einfach abgehauen ist. Dann war es auch wieder nichts. Man konnte das Geld auch in den Tempel bringen. Also die meisten Tempel zur damaligen Zeit, da gab es ja von alle möglichen Religionen überall irgendwelche so Tempelgebäude. Die meisten Tempel haben das gemacht, dass sie gegen eine geringe oder nicht so geringe Gebühr natürlich das im Heiligtum aufbewahrt haben. Und das war meistens eine sichere Sache, weil die meisten Räuber dann doch davor zurückgeschreckt sind, in einen Tempel einzubrechen und es dort zu stehlen. Ja? Aber die Priester haben natürlich auch die Hand aufgehalten bei dieser ganzen Sache. Oder man konnte das Geld einfach vergraben. Im Boden oder in der Höhle verstecken oder sonst was. Und da kommt, das weiß dann aber jeder, da kommt dann immer die Gefahr, die Jesus hier auch beschreibt. Ne? Also wenn du irgendwelche wertvolle Kleider hast und so, dann tut das meistens nicht so gut, wenn man die im Garten vergräbt. Ja, da kommen irgendwie Schädlinge und alles. Wenn du deine Münze und dein Edelmetall vergräbst und sonst was, das wird auch angegriffen. Also die Frage war schon, wohin eigentlich mit dieser Sache? Und dann gab es schon bei den Juden ein ganz interessantes Konzept, das Jesus hier aufgreift. Die haben nämlich gesagt, man kann Geld auch einfach bei Gott anlegen. Und damit haben die was anderes gemeint wie die anderen, die das in den Tempel bringen und dort halt aufbewahren lassen. Sondern die Idee dahinter war, dass man Geld einfach freigebig an andere gibt, die es brauchen. Und sich dann darauf verlässt, dass Gott treu ist. Und wenn ich selber dann Geld brauche, dann auch darum weiß und mich versorgt. Das war Geld bei Gott anlegen. Schätze im Himmel sammeln, sagt Jesus. Das ist doch das, was wir ganz am Anfang dieser Reihe gehört haben, wenn ihr da dabei wart, dass Gott den fröhlichen Geber liebt. Und dass es da dieses Saat- und Ernteprinzip gibt und dass Gott gerne zurückgibt, da wo ich gebe. Heute Morgen haben wir gehört, manchmal achtfach. Ja? Das ist übrigens auch ein guter Zinssatz. Ja? Das kann man jetzt nicht aufrechnen. Ich kann dir nicht garantieren, dass wenn du jetzt gehst und sagen wir heute tolle große Spende machst an, sagen wir, für Flüchtlinge oder Asylbewerber oder an die Erlacher Höhe oder was auch immer, kann ich dir nicht garantieren, dass du nächste Woche auch eine Sonderauszahlung in achtfacher Höhe von deinem Arbeitgeber kriegst. Aber Gott verspricht, er ist treu und er versorgt. Ja? Schätze im Himmel investieren. Und da fragt sich natürlich schon, wenn ich mal irgendwann den Strich sehe, was werde ich denn sehen? Wo habe ich investiert? Wo ist denn mein Geld hingegangen? Das ist die Frage, die wir letzte Woche ein bisschen gestellt haben, dann auch in unserer Mitgliederversammlung, wo wir mal so dieses Kuchendiagramm gemacht haben, erinnert ihr euch, und gesehen haben, so, wo geht eigentlich unser Geld hin, so verhältnismäßig? Und wo wir auch festgestellt haben, dass wir das gerne ändern würden, auch als Gemeinde, wie wir damit umgehen und wo das hingeht. Wo investiere ich? Wo investierst du? Die Frage kannst du beantworten und das musst du jetzt auch nicht heute Morgen öffentlich tun. Aber es ist gut, sich diese Frage mal zu stellen. Und zwar bevor dem Moment, wo ich dann irgendwann den Strich ziehe und feststelle, oh, war aber nicht richtig. Sondern jetzt, hier und heute, wo ich noch was tun kann in dieser Frage. Zweite Frage, was motiviert mich? Ganz kurz und knapp sagt Jesus im nächsten Vers, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Oder im Luther, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Da geht es um Werte. Da geht es um die Tatsache, dass das, was ich mache mit meinem Besitz, ganz viel auch über den Mensch aussagt, der dahinter steht. Auf Deutsch wird man sagen, sag mir, was du kaufst und ich sag dir, wer du bist. Ja? Das sagt was über mich, wo mein Geld hinfließt. Das sagt was darüber aus, was mir was wert ist. Worum es mir wirklich geht, im Leben. Das verrät, wofür mein Herz schlägt, viel mehr als das über mich aussagt, was ich sage, wofür mein Herz schlägt. Ne? Über Werte wird ja heutzutage viel geredet. Ne? Und also alle reden über Werte. Ob das irgendwelche Politiker sind, wo es darum geht, was sind die Werte unserer Gesellschaft. Gemeinden reden ständig über Werte. Was weiß ich, dann neben dem Gestreder der Kaninchenzuchtverein auch über Werte. Und alle, die über Werte reden, die haben schon so eine Liste im Kopf, so wenn man über Werte redet, muss man eigentlich immer das und das sagen. Also das ist einfach allen, also ein gutes Miteinander ist alle was wert. Ja, das muss man sagen, sonst gucken dann alle komisch an, wenn man mal sagt, das ist nicht ein Wert. Aber die Frage ist, wie sieht es in Wirklichkeit aus? Sagen kann man da viel. Ja? Woher weiß man, was mir wirklich was wert ist? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Blick auf den Kontoauszug da unter Umständen sehr laut und deutlich reden würde, was mir was wert ist. In mein Herz kann keiner reinsehen. Dem kann ich alles erzählen, was da drin vorgeht in meinem Herz, außer Gott. Und mir selbst sieht da niemand hinein. Aber dann gibt es dieses Konzept, das uns auch an anderer Stelle im Neuen Testament begegnet, ganz laut und deutlich beim Jakobus, den der Luther dann daraufhin falsch verstanden hat und deswegen fast das Buch aus dem Neuen Testament rausgeschmissen hätte, ja, der darüber redet, wie das ist mit Glaube. Und Glaube ist halt auch so ein Ding, was unsichtbar ist. Ja? Wenn du mir sagst, ich glaube, ja, was soll ich da dagegen sagen? Ja, das ist dann einfach so wohl. Ja? Und dann sagt Jakobus, Moment mal, so einfach ist es nicht. Was nützt es, schreibt er im zweiten Kapitel, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder und oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen. Und das wird spannend, weil auch beim Jakobus das sofort dann in diese Geschichte mit materieller Versorgung geht. Ja? Ein Bruder und eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Na, vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn dir die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Schreibt der Jakobus. Und letztlich sagt er nichts anderes als das, was hier zurück im Matthäus mitten in der Bergpredigt Jesus sagt. Da, wo dein Schatz ist, da, wo du investierst, da, wo deine ganz greifbaren materiellen Dinge hingehen. Das sagt ganz viel drüber aus, über das, wie es im Herz aussieht. Und es lohnt sich schon mal, die Frage zu stellen, so, was motiviert eigentlich mich? Was sind denn die Dinge, nicht die Dinge, von denen ich weiß, dass die mich antreiben sollten, sondern die Dinge, die mich tatsächlich antreiben in meinem Leben? Wo ist mir denn was genug wert, dass ich bereit bin, mich dort zu investieren? Dritte Frage. Wer bestimmt mich? Am Ende dieser ganzen Geschichte sagt Jesus, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jetzt redet Jesus natürlich aus einem Dienstverhältnis raus, das zur damaligen Zeit sehr bekannt war. Ne? Die Diener zur damaligen Zeit waren in der Regel Sklaven. Das heißt, da lag ein Besitzverhältnis vor und im Normalfall hatte ein Sklave einen Herrn. Aber wie das so ist bei Besitz, es gibt Einzelfälle, wo man sich Besitz auch teilen kann. Ja? Und es soll also schon vorgekommen sein, dass ein Sklave zwei Besitzer hatte, die sich das so aufgeteilt haben. Ja? Aber das ging nie lang gut. Ja, weil es kommt garantiert der Moment, wo der eine sagt, ich brauche den jetzt heute für die Aufgabe, der muss jetzt für mich das schaffen. Und der andere sagt, nee, ich habe den schon verplant, der ist heute bei mir und der schafft heute das. Wo es Konflikte gibt, das kann nicht funktionieren. Irgendwo kommt immer irgendwas zu kurz. Das war jedem klar zur damaligen Zeit. Und dieses Verständnis gebraucht Jesus, um uns zu sagen, naja, du kannst jetzt nicht sagen, meine Werte liegen bei Gott und dann gleichzeitig sagen, meine Werte liegen wo ganz anders. Du kannst nicht Gott gleichzeitig dienen und dem Mammon. Interessante Frage, wer ist Mammon? Da gibt es alle möglichen Theorien, wer das gewesen sein könnte. Tatsache ist, Mammon ist zunächst mal eigentlich gar niemand. Mammon ist nichts anderes als das aramäische Wort für materiellen Besitz. Aramäisch war die Straßensprache der damaligen Zeit, auf der hat man sich unterhalten. Und Mammon heißt nichts anderes als Eigentum. Ja? Das ist gar keine Person, der man dienen kann. Aber dann geht Jesus her und macht in seinem Satz eine draus. Ja? Wie wenn das eine konkrete Person wäre oder so ein Gott, den man anbeten kann, ein Götze, dem man nachlaufen kann, wie wenn der Mammon jemand wäre, auf den man hören kann. Also mein Geldbeutel hat noch relativ selten zu mir gesprochen, ja, und gesagt, jetzt mach mal das. Ja? Aber was Jesus hier zu sagen scheint, ist schon, der kann trotzdem die Kontrolle übernehmen. Der kann trotzdem der Bestimmer sein. Ich kann dem eine Rolle zugestehen, die in meinem Leben die Maßstäbe setzt, obwohl der das von sich aus eigentlich gar nicht kann. Ich kann mir hier selber einen Götzen schaffen, ohne das vielleicht beabsichtigt zu werden. Wenn ich das verstanden habe, dann steht es natürlich diametral entgegengesetzt zu dem Grundbekenntnis des christlichen Glaubens, das da lautet, Jesus Christus ist der Herr. Übrigens nicht ein Herr, so, und dann gibt es noch den anderen, ja, und, sondern der Herr, das ist das Bekenntnis, mit dem ich zu Jesus komme, am Anfang meines Glaubens und immer wieder. Ich sage, in Zukunft möchte ich nicht mehr selbstbestimmt leben, weil dass das nicht funktioniert, habe ich begriffen. Dass ich da mein Leben nicht immer in die richtige Richtung lebe und dass da nichts rauskommt dabei, das habe ich begriffen. In Zukunft möchte ich gottbestimmt leben. Das heißt aber auch, ich sage, in Zukunft möchte ich nicht mehr fremdbestimmt leben. Ich möchte auch neben Gott keine anderen Dinge mehr zulassen, die mein Leben unter Kontrolle haben und mir diktieren, womit ich umgehen soll. Auch nicht der Mammon. Auch nicht dieses unpersönliche Ding, das plötzlich ganz persönlich wird. Und wenn es ans Geld geht, das weiß man in Deutschland, dann hört der Spaß auf. Wer bestimmt mich eigentlich? Mein Bekenntnis nach außen war immer, mich bestimmt Gott allein. Und ich darf mich durchaus hinterfragen, ob das stimmt und ob das immer noch stimmt, wenn ich am Ende des Monats meine Einnahmenüberschussrechnung mache. Das gilt auch für Gemeinde, natürlich. Und deswegen hatten wir letzte Woche unsere Mitgliederversammlung, wo es darum ging, Gemeinde, Kirche, Kyriake heißt wörtlich, die dem Herrn gehören. Und damit sagt sie genauso aus, dass es da nur einen gibt, der diktiert. Auch da dürfen nicht die Geldzwänge regieren. Was wir als Gemeinde tun und lassen, das darf letztlich nie von unserem Jahresaushalt und unserem Budget abhängen, sondern immer nur von unserem Herrn Jesus Christus und von dem, was er möchte. Auch in dem Vertrauen, dass er uns versorgt zu dem, was er vorhat mit uns. Aber nur er darf der Bestimmer sein. Ich möchte dich einladen, heute einmal Bilanz zu ziehen. Es ist immer gut, eine Zwischenbilanz zu haben, bevor am Schluss völlig überraschend dann irgendwo ein Strich gezogen wird und was ganz anderes drunter steht, als ich es eigentlich wollte. Ich lade dich ein, heute dich selber einmal ganz neu zu fragen, wo bin ich eigentlich bereit zu investieren? Was sind die Dinge, die mich wirklich motivieren? Und wer bestimmt eigentlich in meinem Leben letzten Endes wirklich? Und ich lade dich ein, damit zu Jesus zu kommen und ganz neu heute Morgen zu sagen, Jesus, du allein bist der Herr und es gilt für alle Bereiche meines Lebens, auch mein Geldbeutel. Jesus, du hast das nicht ohne Grund gesagt damals in der Bergpredigt, weil du weißt, dass das Themen sind, die uns umtreiben. Du weißt, wie oft wir da eigentlich Dinge ausklammern, wie oft wir sagen, was zählt und was ganz anderes Leben. Wie gut, in diesem wie in vielen anderen Bereichen auch, dass du deinen Heiligen Geist versprochen hast, der verändert. Wir möchten mehr dahin wachsen, dass du allein der bist, der es zählt. Und wir geben dir heute Morgen ganz bewusst neu unser Leben. Komm und übernimm du die Kontrolle, Herr. Amen. Lade ich ein, wir werden jetzt